Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die ersten Omikron-Impfstoffe kommen. Was sie können, darüber sprechen wir heute. Vorher aber geht es um den Gesang der Buckelwale.
Ja, also der Buckelwalgesang hört sich lustiger an, als man sich das so vorstellt, weil man hat, glaube ich, immer diese Yoga-Musik im Kopf, wenn man an Buckelwalgesänge denkt, Entspannung. Dieser Wal kommt aus Ecuador, den haben Kollegen 2019 aufgenommen. Mit dem Boot fahren die raus, halten ihr Hydrofon ins Wasser neben den singenden Walen und nehmen auf, was da so gesungen wird.
Und was da gesungen wurde, war tatsächlich ein australisches Buckelwallied. Wie kam es nach Ecuador? Auch das klären wir. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie davon gehört. Ein junges Mädchen aus Süddeutschland erkrankt an der tödlichen Muskelkrankheit ALS und erholt sich dank einer experimentellen Therapie, einem Wirkstoff, der noch nicht zugelassen war. Ein Riesenerfolg, allerdings hat es sich um eine seltene, sehr spezielle erbliche Form der amyotrophen Lateralsklerose gehandelt. Der Großteil der ALS-Betroffenen wartet auf ein ganz anderes Medikament. Kanada hat es bereits zugelassen, vorläufig. Die USA könnten jetzt im September folgen. Der Druck auf die Zulassungsbehörden ist groß, sagt Lukas Kohlenbach.
AMX-0035. Hinter diesem kryptischen Namen verbirgt sich ein Wirkstoff, der momentan Hoffnungen bei ALS-Betroffenen schürt. Die US-amerikanische Firma Amylyx Pharmaceuticals hat das Medikament entwickelt. Die kanadischen Zulassungsbehörden haben es im Juni vorläufig zugelassen, bis weitere Daten aus einer größeren Studie vorliegen. Das könnte noch bis 2024 dauern. Doch auch in den USA und Europa diskutieren die Behörden nun, ob sie das Medikament, das in Kanada unter dem Namen Albrioza verkauft wird, vorläufig zulassen. Das wäre ein großer Schritt, denn die tödliche Muskelerkrankung schreitet schnell voran und Therapieoptionen sind rar, erklärt Patrick Weidt, der eine Spezialambulanz für ALS-Betroffene an der Uniklinik Bonn leitet.
Es gibt ein Medikament, was da ein bisschen hilft, das ist Riluzol. Das ist eine Tablette, die man zweimal am Tag einnehmen kann und die das Fortschreiten um ein paar Monate verzögert.
Auch hochkalorische Ernährung könne den Verlauf günstig beeinflussen, berichtet der Neurologe.
Aber keine dieser Maßnahmen, auch die, die das günstig beeinflussen, führen zu einer Heilung. Also die Krankheit bleibt leider bislang unheilbar.
Bis heute ist nicht komplett verstanden, was ALS auslöst. Wahrscheinlich ist es eine Vielzahl von Faktoren, die zusammenspielen. Es gibt Hinweise auf Entzündungsprozesse in den Nervenzellen und Schäden durch Stoffwechselprozesse. Auch die Ablagerung von Eiweißen soll eine Rolle spielen. Pharmafirmen testeten in den letzten Jahren in Studien eine Vielzahl von Substanzen, die in diese unterschiedlichen Prozesse eingreifen sollen. Ohne Erfolg. Tatjana Reitzig kam 2002 das erste Mal mit der Erkrankung in Berührung, als ein Fall in ihrer Familie auftrat. Heute engagiert sie sich als Vorsitzende der Diagnosegruppe ALS innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Die Enttäuschungen der letzten Jahre machen etwas mit den Betroffenen, sagt sie.
Das macht auch ein bisschen müde, weil das Riluzol, Rilutec gab es schon 2002. Und das ist immer noch das einzige Medikament im Grunde, was sich hartnäckig hält, sage ich immer. Also man muss schon beibleiben und muss auch Ausdauer haben, um da nicht den Mut zu verlieren.
Gerade in den USA machen Patientenverbände Druck, den Zugang zu neuen Medikamenten, die in Studien noch nicht endgültig eine Wirksamkeit zeigen konnten, schneller zu ermöglichen. Auch bei Albrioza, dem Präparat von Amylyx Pharmaceuticals, ist das so. In einer Studie mit 137 Patienten schritt die Erkrankung bei den mit Albrioza Behandelten ein wenig langsamer voran.
Ja, es scheint gegen die Stressreaktion von Nervenzellen zu wirken,
erklärt Patrick Weidt aus Bonn, der am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen zu den Ursachen der ALS forscht.
Nervenzellen, die großen Belastungen ausgesetzt sind und deswegen zugrunde gehen, zeigen eine Stressreaktion und dieses Albrioza oder AMX0035 ist eine Kombination aus zwei relativ einfachen und gut bekannten Chemikalien, die diesen Stress so ein bisschen abmildern.
Wie gut die Wirksamkeit tatsächlich ist, ist stark umstritten. Das Beratungsgremium der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hatte sich im März dieses Jahres gegen eine beschleunigte Zulassung ausgesprochen. Doch die Abstimmung darüber war mit 6-4 Stimmen denkbar knapp. Statt wie ursprünglich geplant, im Juni endgültig über eine Zulassung zu entscheiden, verschob die FDA die Entscheidung auf Ende September und lässt erneut Experten auf die schwer zu interpretierenden Daten schauen. Fest steht jedoch, wenn überhaupt, würde auch Albrioza nur eine kleine, für die Betroffenen kaum merkliche Verbesserung des Krankheitsverlaufs bringen.
Man weiß ja selber nicht, wie schnell die Krankheit bei einem verläuft. Und darum merkt man auch nicht, wenn es besser verläuft. Man merkt auch nicht, wenn es schlechter verläuft. Man kennt den eigenen individuellen Verlauf nicht.
Auch bei der Europäischen Zulassungsbehörde ist ein Antrag gestellt für AMX0035. Die Herstellerfirma rechnet mit einer Entscheidung im ersten Halbjahr 2023. Doch auch wenn das Präparat nicht der Durchbruch in der Therapie der ALS sein wird, Patrick Weidt bleibt hoffnungsvoll.
Es sind im Moment noch kleine Schritte, aber es sind viel sicherere Schritte, als die wir vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Die Krankheit ist immer noch sehr schwerwiegend, aber sie ist besser handhabbar heutzutage für die Familien, für die Betroffenen und für das Gesundheitssystem. Und die kleinen Schritte werden relativ kurzfristig dann wahrscheinlich Durchbrüche ermöglichen.
Diskussionen um ein Medikament gegen die aggressive Muskelkrankheit ALS. Ein Beitrag war das von Lukas Kohlenbach. Buckelwale leben und wandern in Gruppen durch die Weltmeere und sie singen dabei. Es gibt nur wenige Klänge aus der Tiefsee, die so gut erforscht sind wie Walgesänge. Und so könnte auch ein spannender Fall von kultureller Aneignung auffallen. Ein Lied, das vor einigen Jahren in der Nähe von Australien aufgenommen wurde, wird inzwischen von Buckelwalen in weiten Teilen der Südhemisphäre gesungen. Die Arbeit um die Meeresbiologin Ellen Garland ist diese Woche auf dem Portal Royal Society Open Science erschienen. Ihre Kollegin Elena Schall vom Alfred-Wegener-Institut erklärt uns die Hintergründe.
Ja, also die Buckelwale, die bezeichne ich ganz gerne als die Singvögel der Meere, weil also viele Walarten singen, aber die Buckelwale haben da wirklich sich die komplexesten Gesangskombinationen überlegt. Und was ganz besonders ist bei Buckelwalen, was es auch bei den Singvögeln nicht so oft gibt, ist, dass sich zum einen die Gesänge populationsspezifisch unterscheiden. Also der Wal, der in Brasilien den Winter verbringt, singt anders als der Wal, der in Australien den Winter verbringt. Und dann ist es aber auch noch so, dass diese Gesänge sich jedes Jahr verändern. Also aus irgendeinem Grund, vermutlich weil es den Weibchen gefällt, verändern Buckelwalmännchen ihren Gesang jedes Jahr ein bisschen. Und das breitet sich dann über die komplette Population aus, sodass sich die Population jedes Jahr mit ihrem Gesang erneuert quasi.
Hören wir mal ganz kurz rein. So klingt das, wenn Buckelwale singen. Können Sie mal kurz beschreiben, was Ihr Meeresbiologinnenohr da im Einzelnen hört?
Genau, also Buckelwalgesänge sind immer aus verschiedenen Elementen aufgebaut und diese kleinen, kurzen Elemente hören sich lustiger an, als man sich das eigentlich so vorstellt, weil man Buckelwalgesänge immer mit dieser Entspannungsmusik verbindet, aber das sind so Quietschgeräusche und manchmal hört sich das an wie so Rülpser, so ein bisschen. Bisschen längere Brüllgeräusche könnte man das auch manchmal nennen und die werden dann kombiniert, bis sich das wirklich zu einem rhythmischen Gesang entwickelt.
Und da gab es jetzt eine spannende Entdeckung der Gruppe rund um Ellen Garland bei Royal Society Open Science diese Woche veröffentlicht. Was hat man da entdeckt?
Genau, also was man vor ein paar Jahren schon entdeckt hatte, war, dass sich zwischen kleinen Subpopulationen, die über ein paar hundert Kilometer entfernt an Inselgruppen im Pazifik sind, von Australien ausgehend, der Song von Jahr zu Jahr weiterverbreitet. Also der Gesang wird in einem Jahr in Australien gesungen und im nächsten Jahr dann einer Inselgruppe, die ein bisschen weiter östlich ist und so weiter. Und jetzt hat man herausgefunden, dass sich diese Gesangsübertragung sogar über den ganzen Pazifik bis nach Ecuador nachvollziehen lässt, also dass dieser Gesang sich nicht nur ein paar hundert Kilometer überträgt, sondern tausende von Kilometern. Wobei man sagen muss, dass das natürlich nicht der Gesang selbst ist, sondern dass die Wale während ihrer Migration wahrscheinlich an einem Ort sich treffen, wo sie innerhalb einer relativ kurzen Distanz zueinander sind, also 50 Kilometer, sagen wir mal ungefähr, das Maximum, sodass sie sich gegenseitig hören können und diese Gesänge dann kopieren können.
Und da kommt jetzt Ihre eigene Forschungsarbeit rein. Haben Sie einen Verdacht, wo das Ganze stattfinden könnte?
Genau, und das habe ich am Alfred-Wegener-Institut während meiner Doktorarbeit in den letzten Jahren erforscht, weil wir forschen ja in den Polarmeeren und ich speziell im Südpolarmeer, also rund um die Antarktis. Und da haben wir Aufnahmen von Buckelwalen, die da auch singen gegen Ende des Sommers. Und da sehen wir, dass wir Buckelwale von verschiedenen Populationen am gleichen Ort haben, sodass ja, man sagen kann, dass sich die Wale da treffen, um da zu fressen hauptsächlich, aber halt auch vielleicht auch als Beiprodukt diese Walgesänge dann hören und kopieren können und sich diese Ausbreitung der Gesänge dadurch erklären lässt.
Verstehen Sie, warum die Wale das machen?
Also ich denke, dieses Erneuern der Gesänge und das Nehmen von Inspiration von anderen Walgesängen, das machen die Wale, weil es einen Fortpflanzungsvorteil bringt. Es gibt dazu zwei Theorien, dass es entweder die Weibchen anzieht, wenn man einen neuen Song singt, einen neuen Gesang singt. Dann gibt es aber auch noch die Theorie, was halt auch bei Singvögeln der Fall ist, dass das beeindruckender gegenüber anderen Männchen ist, wenn man ein Revier verteidigen will, wenn man einen neueren Gesang singt. Und genau das ist einmal dazu, warum die überhaupt den Gesang erneuern und warum es den Austausch gibt. Ich glaube, das ist einfach ein Zufallsprodukt, dadurch, dass die Weibchen schon in der Antarktis teilweise, dass sie zur Fortpflanzung bereit sind, weil die haben ja ihren Eisprung nur einmal im Jahr. Und dann fangen die Männchen durch diesen Hormonenaustausch, dass sie wissen, dass das bei den Weibchen soweit ist, an zu singen. Und dann sind immer noch verschiedene Populationen an einem Ort, um ja, sich gegenseitig zu hören zufällig. Und dadurch entsteht diese Innovation, denke ich.
Unter was würden Sie diese schnelle Verbreitung eines Walgesangs innerhalb weniger Jahre verbuchen? Ist das für Sie eher eine Art von Kuriosität oder lernen Sie da auch viel über die Walkultur?
Also ich denke, dass das ein natürlicher Prozess ist, der immer stattfindet, da das halt über mehrere Jahre ist und wir ja auch hier von Orten sprechen, die nicht so einfach erforscht werden können, weil das der offene Ozean ist, wo erstmal jemand Aufnahmen machen muss. Aber ich denke, dass das immer passiert. Also das passiert dauerhaft. Wenn es dazu kommt, dass sich Wale aus verschiedenen Populationen treffen, gibt es diese Gesangsübertragung. Und das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern das ist wahrscheinlich auch schon vor 20 Jahren passiert. Da hat es nur noch keiner aufgenommen. Und ja, deswegen denke ich, dass das ein normaler Prozess ist, den wir weiter verfolgen können, indem wir weiter Aufnahmen machen und dann vielleicht sogar die Umkreisung der ganzen Südhalbkugel beschreiben können, also wie der Gesang wieder in Australien ankommt am Ende.
Sagt Dr. Elena Schall vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven über einen Buckelwalgesang, der ganz offensichtlich den Geschmack der Weltbuckelwalgemeinde sehr gut trifft. Immer neue Corona-Varianten sorgen für immer neue Ansteckungswellen. Für die Impfstrategie ist das eine Herausforderung, gerade weil nach Alpha und Delta mit Omikron BA1 bis 5 Varianten in Umlauf sind, die sich doch deutlich vom Wildtyp unterscheiden. Zeit für ein Impfupdate. Heute hat die EMA die Omikron BA1 Impfstoffe von Moderna und BioNTech Pfizer empfohlen und bereits gestern gab es in den USA grünes Licht für BA5 Impfstoffe. Was können Sie und wer sollte sich um eine Dosis bemühen? Volkert Wildermuth fasst das Wichtigste zusammen.
In Europa geht es erst einmal um einen an BA1 angepassten Impfstoff. Was der wirklich leisten kann, ist noch schwer zu sagen, so der Dortmunder Immunologe Carsten Watzel.
Über die Effektivität, also wie gut man danach vor zum Beispiel einer symptomatischen Infektion geschützt ist, weiß man ehrlich gesagt noch gar nichts.
Denn solche Studien brauchen Zeit. Unternehmen und Zulassungsbehörden berufen sich deshalb, ähnlich wie bei der jährlich angepassten Grippeimpfung, auf die kurzfristige Beobachtung und Laborwerte von mehreren hundert Personen, die die BA1-Impfstoffe als vierte Dosis erhalten haben. Ergebnis? Erstens sind die neuen Impfstoffe ähnlich verträglich wie die bereits bekannten. Zweitens, im Vergleich zu einer normalen vierten Dosis führt der neue Booster zu deutlich höheren Antikörperspiegeln gegen BA1. Und auch BA4 und 5 werden miterkannt, wenn auch nicht ganz so effektiv. Das ist erfreulich, denn es gab die Befürchtung, dass die bisherigen Impfungen das Immunsystem bereits auf die Produktion bestimmter Antikörper festgelegt haben könnten. Offenbar ist der Abstand zwischen Omikron und dem Wildtyp aber so groß, dass die Abwehrzellen einen ganz neuen Anlauf nehmen. Um den Schutz auch gegen die älteren Varianten aufrechtzuerhalten, verwenden sowohl BioNTech/Pfizer als auch Moderna sogenannte bivalente Impfstoffe, die zu gleichen Teilen auf das Wildtyp und das BA1-Spike abzielen.
Damit wird meine Immunität so ein bisschen breiter aufgestellt, sie wird variantenunabhängiger.
Antikörpertiter, Neutralisierung im Reagenzglas. Noch sind das alles nur Laborwerte. Aber eine aktuelle Modellrechnung schätzt, dass sie sich im Alltag in einen um knapp 10 Prozentpunkte verbesserten Schutz vor Corona-Symptomen umsetzen werden.
Das ist sehr interessant für Leute, die eben kein so stark ausgeprägtes Immunsystem haben oder deren Immunsystem durch irgendeine Behandlung zum Beispiel oder durch eine genetische Veränderung eben deutlich reduziert ist.
Also für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen, so der Marburger Virologe und Impfstoffforscher Stefan Becker. Die große Mehrheit ist dagegen bereits durch die 3 Dosen des alten Impfstoffs gut gegen schwere Verläufe geschützt.
Der Vorteil, der sich für die Leute ergibt, die jetzt ein ganz normales Immunsystem haben, ist, dass sie möglicherweise dann für eine kurze Zeit, vielleicht 2-3 Monate, auch vor der Infektion mit dem Omikron geschützt sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, mit dem BA1 angepassten Impfstoff wird ab nächster Woche ein etwas zielgenaueres Vakzin verfügbar sein. Empfohlen wird es als Booster wohl nur Risikopersonen und deren beruflichen oder familiären Kontakten. Über die Details verständigen sich die Ständige Impfkommission und das Bundesgesundheitsministerium in der nächsten Woche. Dabei warten längst weitere Impfstoffe. In den USA wurden gestern direkt BA5-Impfstoffe zugelassen. Über die ist noch weniger bekannt, es liegen vorerst nur Daten aus Tierversuchen vor. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA entscheidet deshalb erst Ende September. Kein Problem, meint Carsten Watzel, denn für den Herbst und Winter stehen 2 unterschiedliche SARS-CoV-2-Varianten in den Startlöchern.
Das eine ist eine Variante, die eher wie BA4 aussieht, da wäre so ein neuerer Impfstoff vielleicht besser. Aber die andere Variante sieht eher aus wie BA2, da wäre es vielleicht ein BA1 angepasster Impfstoff sogar besser. Das heißt, mit diesen ganzen Unsicherheiten würde ich aktuell niemanden raten, jetzt noch länger zu warten, gerade wenn er zu der Risikogruppe gehört und noch keine 4. Impfung hat.
Auf Dauer wollen sowohl BioNTech als auch Moderna Impfstoffe mit viel breiterer Wirkung entwickeln. Das ist möglich, weil im Spike, der wie ein Stachel aus dem Virus ragt, versteckte Bereiche liegen, die bei allen Varianten sehr ähnlich sind. Die sollen neue Impfstoffe dem Immunsystem gezielt präsentieren. Mit ersten Ergebnissen ist im Frühjahr 2023 zu rechnen. Bis zur Zulassung wird es aber dauern, vermutet Stefan Becker.
Das ist sicherlich ein sehr gutes Ziel. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell das erreichbar sein wird und ob das mit dem nächsten Impfstoff von BioNTech schon in Reichweite ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert.
Carsten Watzel hält klassische Impfstoffe als Nasenspray für vielversprechender.
Wo ich es dann schaffe, eine Immunreaktion dort auszulösen, wo ich sie auch wirklich brauche, nämlich in den Schleimhäuten, auf den Schleimhäuten, in den Mund- und Rachenraum. Und so eine Impfung kann auch wieder viel besser vor der Ansteckung danach schützen.
Es gibt schon Phase-3-Studien, aber eine Zulassung ist diesen Winter wohl kaum zu erwarten.
Die Omikron-angepassten Impfstoffe sind da und sie sind die Dosen der Wahl in diesem Winter. Soweit Volkert Wildermuth und hier geht es weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
Moxie produziert zuverlässig Sauerstoff auf dem Mars. Bei Moxie handelt es sich um ein Experiment an Bord des Rovers Perseverance. Das Gerät von der Größe einer Brotbox erzeugt mittels einer elektrochemischen Reaktion Sauerstoff aus dem Kohlenstoffdioxid in der Marsatmosphäre. Es ist seit Februar 2021 im Einsatz. Nun ziehen Forscher im Magazin Science Advances Bilanz. Demnach lief Moxie bis Ende 2021 insgesamt 7-mal unter verschiedenen Bedingungen. Am Tag, in der Nacht und zu unterschiedlichen Mars-Jahreszeiten. Jedes Mal konnte das Gerät Sauerstoff produzieren. Es schaffte etwa 6 Gramm pro Stunde, was einem kleinen Baum auf der Erde entspricht. Dereinst könnte eine große Version von Moxie auf den Mars fliegen und dort Sauerstoff für bemannte Missionen herstellen.
Regen lässt auch Mäuse wachsen.
So lautet die Lösung eines Rätsels, mit dem sich Biologen in den Anden konfrontiert sahen. Sie hatten bemerkt, dass Mäuse auf der Westseite der Gebirgskette größer sind als im Osten. Die Forscher konnten diese Beobachtung mit bisherigen biologischen Gesetzen nicht erklären. Schließlich sei es einem von ihnen gedämmert, während er eine Vorlesung hielt, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Die Vorlesung handelte vom sogenannten Regenschatten, einem Effekt, bei dem die windabgewandte Seite eines Berges weniger Niederschlag abbekommt. Tatsächlich sind die im Regenschatten lebenden Mäuse kleiner, weil sie unter den trockenen Bedingungen weniger zu fressen finden. Wie das Team im Journal of Biogeography darlegt, könnte es sich hierbei um eine neue biologische Regel handeln, die beschreibt, wie der Regenschatten die Körpergröße von Tieren beeinflusst.
Mikropausen verringern Müdigkeit.
Sie sorgen aber nicht unbedingt dafür, dass man produktiver arbeitet. Mikropausen sind kleine Unterbrechungen von der Arbeit, die nicht länger als 10 Minuten dauern. Was sie bringen, haben Psychologen aus Rumänien untersucht. Dafür werteten sie insgesamt 22 Studien zu dem Thema aus. Im Magazin Plus One kommen sie zu dem Schluss, dass die Mikropausen die Müdigkeit verringern. Einen Effekt auf die Produktivität konnten sie jedoch nicht feststellen. Die Untersuchung hat jedoch eine Einschränkung. Bei den Studien schätzten die Testpersonen ihre Müdigkeit selbst ein. Es kann aber sein, dass die wahrgenommene Ermüdung von der tatsächlichen abweicht.
Deutsche Forscher haben künstliche Hirngefäße geschaffen.
Damit wollen sie die Entwicklung von Medikamenten verbessern, wie sie im Magazin Biomaterials schreiben. Die künstlichen Gefäße bestehen aus winzigen Röhrchen und Zellen, die aus menschlichen Stammzellen gezüchtet wurden. Die Konstruktion imitiert die Blut-Hirn-Schranke, die dafür sorgt, dass keine Schadstoffe ins Gehirn dringen. Hirnmedikamente, etwa potenzielle Therapien gegen Alzheimer, müssen diese Schranke passieren, um ihre Wirkung zu entfalten. Mit den künstlichen Gefäßen könnte man lange vor Tests an Menschen verlässlich prüfen, wie gut ein Wirkstoffkandidat durch die Schranke kommt.
Starke Röntgenstrahlen führen auf die Spur einer unbekannten Urameisenart.
Die untersuchten Ameisen befinden sich in einem 20 Millionen Jahre alten Bernstein aus Äthiopien. Insgesamt sind es 13 Individuen, jedes etwa 3 Millimeter lang. Zunächst dachten Forscher, sie gehörten zu einer Unterfamilie von Ameisen, von der es nur noch eine Art gibt. Doch dann durchleuchteten sie den Bernstein mit Röntgenlicht des deutschen Elektronensynchrotron DESY. So gelangen ihnen hochauflösende 3D-Bilder, die zeigen, die Mundwerkzeuge und das Taillensegment der Ameisen machen sie zu Angehörigen einer ganz anderen Unterfamilie und zu Vertretern einer bislang unbekannten Art und Gattung, die das Team nun im Magazin Insects beschrieben hat.
Junge Kaiserpinguine schwimmen viel weiter in Richtung Norden als gedacht.
Ein internationales Forscherteam hat 8 Jungtiere in der Antarktis mit Sendern ausgestattet und deren Reisen verfolgt. Die Tiere drangen weit über den 50. Breitengrad hinaus. Damit waren sie 600 Kilometer weiter nördlich als alle bisher beobachteten Kaiserpinguine, wie das Team im Fachmagazin Royal Society Open Science berichtet. Die Ergebnisse könnten Einfluss auf bestehende und geplante Schutzgebiete für die Tiere haben.
Sternzeit, 1. September. Der vergessene Pionier der Spektren der Sterne. Vor 160 Jahren kam Rado von Kövesi-Ligeti in Verona zur Welt, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte und wo sein Vater als Offizier mit seiner Familie vorübergehend garnisonierte, wie es in einem Nachruf heißt. Nach seinem Studium in Wien war Rado von Kövesi-Ligeti an der Sternwarte Odiola in der heutigen Slowakei tätig. Dort beobachtete er die Spektren von mehr als 2000 Sternen. Er versuchte aus der Lichtverteilung auf die physikalischen Eigenschaften der Sterne zu schließen. In den 1880er Jahren entwickelte er eine Theorie der Strahlung von Sternen. Je heißer ein Stern ist, desto kürzer ist die Wellenlänge, bei der er am hellsten leuchtet. So wie Eisen mit steigender Temperatur erst rot und dann blau-weiß glüht. Rado von Kövesi-Ligeti erkannte zudem, dass ein Stern nicht unendlich viel Strahlung abgibt. Damals epochale Erkenntnisse, denn der Aufbau der Sterne war noch völlig rätselhaft. Doch seine erst auf Ungarisch und später auf Deutsch veröffentlichten Arbeiten blieben weitgehend unbeachtet. Er wechselte an die Universität Budapest und widmete sich dort vor allem der Seismologie. Einige Jahre nach ihm formulierten die Physiker Wilhelm Wien und Max Planck seine Erkenntnisse neu. Das Wien'sche Verschiebungsgesetz und das Planck'sche Strahlungsgesetz sind heute Grundwissen der Physik. Rado von Kövesi-Ligeti, der 1934 in Budapest starb, ist dagegen nahezu vergessen. Selbst im Brockhaus sucht man den Namen dieses Pioniers der Astrophysik vergeblich.
Und das war Forschung aktuell für heute. Die Bundesregierung mietet ein weiteres Flüssiggasterminal. Darum geht es gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.